Der Golfstrom und der unsichtbare Wasserfall. Die Oberflächenzirkulation im Nordwestatlantik, wegen des Ursprungs im Golf von Mexiko auch Golfstrom genannt, führt warmes Wasser zunächst immer weiter nach Norden. Den Begriff Golfstrom verwenden die Ozeanographen übrigens nur für den Subtropenwirbel, den vor allem der Wind antreibt. Sein verlängerter Arm, der bis nach Europa reicht, heißt Nordatlantikstrom, und erst er wird in entscheidendem Maß von der Pumpe bewegt. Auf dem Weg des Wassers nach Norden nimmt der Salzgehalt durch Verdunstung relativ zu. Das Wasser wird schwerer. Gleichzeitig kühlt es sich in nördlicheren Gefilden ab, was sein Gewicht weiter zunehmen lässt. Und bildet sich bei der Abkühlung später noch Eis, das darauf aufschwimmt, ist ein drittes Argument gefunden, weshalb das Wasser bei gleichbleibender Menge gelösten Salzes schwerer wird. Diese Gewichtszunahme führt im Seegebiet zwischen Grönland, Island und Norwegen dazu, dass eine Art unsichtbarer Wasserfall entsteht. Er hat einen Durchmesser von rund 50 Kilometern und natürlich bildet sich dort kein Wasserloch. Es wird ja sogleich neues Wasser eingesogen. Der Antrieb des Nordatlantikstroms. Deshalb spricht man von der Pumpe. Und deshalb kann das warme Wasser aus dem Süden überhaupt so weit nach Norden vordringen. Die Kombination aus Windschub und thermohaliner Zirkulation führt am Ende zu einer steten, sich selbst antreibenden globalen Ozeanzirkulation. Die Wassermenge, die allein im atlantischen System innerhalb der Meere bewegt wird, ist unvorstellbar groß. Umfasst sie doch etwa das 30-fache dessen, was alle Flüsse der Erde zusammen bewegen. Trotzdem dauert es sehr lange, bis ein Wassermolekül die ganze Runde gedreht hat, nämlich etwa 500 bis 1000 Jahre. Was die Ozeane tun, ist also nichts anderes, als untereinander den Wasserspiegel und den Salzgehalt auszugleichen. Und sie transportieren dabei gleichzeitig Energie von den Überschussgebieten in kühlere Regionen. Das Prinzip ist wissenschaftlich verstanden, doch es gibt noch viele unbekannte Details, die erst durch im tiefen Ozean gar nicht so leicht durchführbare Messungen zu klären sind. Der Golfstrom und der aus ihm resultierende Nordatlantikstrom sind also nur ein kleiner Teil dieser weltweiten Wasserbewegung. Dennoch werden hierbei 1,2 Billiarden Watt, wieder sind 15 Nullen nötig, die Leistung von mehreren hunderttausend Kraftwerken transportiert. Die Folgen des Transports spüren wir an den klimatischen Bedingungen. Hamburg etwa liegt knapp nördlich des 53. Breitengrades. Der kanadische Luftwaffenstützpunkt Goose Bay in der Provinz Labrador und Neufundland ebenso. Nur genießt der Hamburger im Juli eine Mitteltemperatur von 17 Grad, während man sich in Goose Bay mit 10 Grad begnügen muss. Der Januar fällt noch heftiger aus. Sind es in Hamburg 0 Grad, so werden in einem durchschnittlichen Goose Bay-Januar minus 15 Grad gemessen. Diesen Unterschied verdanken wir unserer gigantischen Fernheizung Nordatlantikstrom. Insgesamt liegen die Klimazonen Europas damit, bezogen auf ihren Breitenkreis, rund 1500 Kilometer weiter nördlich, als das sonst der Fall wäre. Grund zur Freude. Wird der Golfstrom versiegen? Weniger Grund zur Freude stiftet in diesem Zusammenhang aber die Frage, ob und wie sich der Golfstrom, oder richtig bezeichnet, der Nordatlantikstrom, durch den Klimawandel in der nächsten Zeit verändert. Könnte er womöglich ganz ausbleiben und damit Europa trotz der globalen Erwärmung in eine neue Eiszeit zurückwerfen? Hier blüht dann schnell unsere Fantasie auf und zeichnet erschreckende Bilder von Wintern, die Europa zwischen November und April bei Temperaturen zwischen minus 20 und minus 30 Grad völlig einfrieren lassen. Noch wilder geht der Film »The Day After Tomorrow« von Roland Emmerich aus dem Jahr 2004 an die Sache heran. Da wirkt sich ein abgeschwächter Nordatlantikstrom gleich mal auf die ganze Nordhalbkugel aus und bewirkt am Ende einer wirklich wilden Unwetterwoche mit allen Zutaten, die das Katastrophenfilmgenre so bietet, den Ausbruch einer neuen Eiszeit. Die Dramaturgie dieses spannenden Films verlangt natürlich eine massive zeitliche Straffung von Klimaprozessen, aber der Physik ging es dabei schon ordentlich an den Kragen. Hier wollen wir also die Gelegenheit nutzen und es etwas sachlicher angehen. Beim Gedanken an eine Abschwächung des Nordatlantikstroms kommt es nämlich tatsächlich zu einer negativen Rückkopplung. Und bei dieser spielen Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und geschmolzenem Eis, also Süßwasser, eine Rolle. Nehmen Sie sich einmal ein Glas Leitungswasser und kippen ein paar Tropfen Öl darauf. Sie werden sehen, dass sich Öl und Wasser schlecht bis gar nicht vermischen und allenfalls ein paar Fettaugen auf der Suppe, also oben auf dem Wasser, herumschwimmen. Jetzt ersetzen Sie das Öl gedanklich durch Süßwasser und Ihr bisheriges Leitungswasser durch Salzwasser. Dann passiert das Gleiche. Das leichtere Süßwasser bleibt oben auf dem schwereren Salzwasser liegen. Und lassen Sie jetzt noch einmal die eben gemachten Erläuterungen zur thermohalinen Zirkulation im Ozean Revue passieren. Da bestand der Knackpunkt darin, dass der Atlantik Tiefenwasser produzieren muss. Das gelingt ihm durch salzhaltiges und damit schweres Wasser, das im Bereich zwischen Island, Grönland und Norwegen absinkt. Wenn aber durch die globale Erwärmung viel Eis schmilzt und damit sehr viel leichtes Süßwasser in den Atlantik gelangt, dann wird es genau wie in unserem Beispiel mit dem Glasleitungswasser nicht zu einer Durchmischung kommen. Das leichte Süßwasser hat dann überhaupt keinen Grund abzusinken. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass die durch den Klimawandel nun wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das führt im Mittel zu mehr Niederschlägen und damit ebenfalls zu mehr Süßwasser. Genau dadurch aber schwächelt unsere Pumpe, welche die thermohaline Zirkulation antreibt. Oder sie könnte bei zu viel Süßwasser sogar ausgehen. Verkürzt, wenn kein Wasser mehr nach unten abgeführt wird, muss keins nachströmen. Und schon würde der Nordatlantikstrom schwächer oder käme gar zum Erliegen. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob diese gut nachvollziehbare Theorie in der Praxis eintreten kann. Zunächst zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass es das tatsächlich schon gab. Wenn Sie ein paar Minuten zurückspulen, dann treffen Sie auf das jüngere Trias-Ereignis, das in Europa zum Ende der letzten Eiszeit einen erneuten massiven Gletschervorstoß brachte, sowie auf die Denskor-Oeschger-Ereignisse, jene in Eisbohrkernen nachgewiesenen plötzlichen Temperaturveränderungen in Grönland. Ohne eine Rückkopplung mit den ozeanischen Strömungen, nämlich dem Abschalten oder Einschalten der Pumpe, sind diese regional sehr plötzlichen Ereignisse schwerlich zu erklären. Doch im Vergleich zu heute bestand ein riesiger Unterschied. Zum Ende der Eiszeit gab es gigantische Eismengen, die in Süßwasser umgewandelt werden konnten. Grobe Abschätzungen zeigen, dass ein Süßwassereintrag von 100.000 bis 350.000 Kubikmetern pro Sekunde eine kritische Größe für den Nordatlantikstrom darstellt. Eine solche Größenordnung ist heute kaum zu generieren. Derzeit beobachtet man trotzdem schwache Veränderungen, die sich jedoch noch nicht sicher bestimmten physikalischen Prozessen zuordnen lassen. Eine Meldung aus dem Jahre 2005, wonach sich der Nordatlantikstrom bereits um 30% abgeschwächt habe, musste aufgrund von zu wenigen Datenpunkten über einen zu kurzen Zeitraum und einer daraus folgenden starken jahreszeitlichen Abhängigkeit revidiert werden. Um mehr Klarheit zu bekommen, wurden seither umfangreiche und flächendeckende Messungen durchgeführt, die uns eine tatsächliche und auch signifikante Abnahme des Nordatlantikstroms um etwa 15% zeigen. Er ist damit so schwach wie seit 1600 Jahren nicht mehr. Und weil das über einen so langen Zeitraum nicht beobachtet wurde, geht man davon aus, dass der Klimawandel und die eben beschriebenen Mechanismen dafür verantwortlich zeichnen. Durch diese Abschwächung ist südlich von Grönland eine Kälteblase bei den Wassertemperaturen entstanden. Dabei handelt es sich um die einzige Meeresregion der Welt, die sich in den letzten Jahrzehnten abgekühlt hat. Gleichzeitig steigen die Temperaturen an der Ostküste der USA überproportional an, sodass sich eine Art Dipolstruktur herausbildet. Da sich über diesem kälteren Wasser nun gerne Tiefdruckgebiete einnisten, führt das auf der Vorderseite der Tiefs in Europa zu vermehrten Südwestlagen, die Hitzewellen im Sommer zeitweilig verstärken. Wenn wir es nicht schaffen, die Erwärmung unseres Planeten deutlich unter 2 Grad oder besser bei 1,5 Grad zu halten, dann droht eine Abschwächung dieser Meeresströmung um 30-45%, also um mindestens ein Drittel bis fast um die Hälfte. Trotz der zeitweiligen Verstärkung sommerlicher Hitzewellen würde diese Entwicklung die große Energiemenge, die uns die Meeresströmung zuführt, vermindern. Zwar ist dadurch keine absolute Abkühlung in Europa zu erwarten, aber der Temperaturanstieg könnte im Mittel etwas gedämpft werden.